Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
So, nach ein paar technischen Anlaufschwierigkeiten startet diese Aufnahme mit einer Verzögerung von fast 2 Stunden. Hallo Thomas, war nie so schön, dich zu sehen wie heute.
Hallo Jana, ich grüße dich. Ja, du hast es schon angekündigt verraten, was hier gerade hinter den Kulissen los war.
Ja.
Ich bin normalerweise einer der Menschen, die immer die Augen verdrehen, wenn jemand irgendwo in einem Videocall schon wieder nicht hinbekommt, seinen Bildschirm zu teilen oder so. Und ich musste eben erst meinen Chrome updaten, weil Riverside sonst nicht funktioniert hätte. Das heißt, wir hätten nicht aufnehmen können. Dachte mir so, super, ich mache ein Update. Dann hat er mir auch angezeigt, du musst dein iOS vom MacBook updaten, damit die aktuelle Chrome-Version läuft. Und damit ging das Drama eigentlich erst los, weil dann zu wenig Festplattenspeicher da war und ich meine Apple-ID wieder vergessen hatte und alles drum und dran. Und dann hat es über 1 Stunde gedauert und du warst glücklicherweise geduldig genug und wir haben gesagt, wir ziehen es trotzdem zusammen durch. Sind wir hier.
Jetzt sind wir hier. Wundervoll. Wie geht es dir sonst, außer dass du deine Software jetzt wieder oder Hardware wieder auf aktuellstem Stand hast? Gibt es wissenschaftliche Erfolge zu berichten?
Mir geht es soweit ganz gut, ja. Es geht voran, ist gerade sehr spannend eigentlich, weil wir viele Dinge auswerten. Jetzt, wo die ganzen Projekte in Richtung Jahresende abgewickelt werden, Abrechnungen müssen da irgendwie in den einzelnen Projekten ja überall vor dem Dezember eingehen, weil die meisten Haushalte enden dann Mitte Dezember. Und deswegen muss man da überall gerade reagieren und auch alles fertig machen. Wir sind eigentlich jetzt schon seit ein paar Wochen dabei, für dieses Jahr das soweit alles abzuschließen. Aber es geht voran und es ist besonders spannend. Ich kann noch nicht so super viel spoilern, aber sehr viele Arbeitshypothesen, die wir hatten, die sehen sehr schön aus in den Daten. Und da freuen wir uns schon drauf. Einige Sachen werden aber erst nächstes Jahr ausgewertet.
Ja, das dauert immer irgendwie doch sehr lange. Ne? Man stellt sich mir mal irgendwie vor, Wissenschaft ist deutlich aktueller. Dabei handelt es sich oft von den Gedanken bis zur fertigen Veröffentlichung um mehrere Jahre teilweise.
Ja. Genau. Wie sieht der Unibetrieb gerade aus? Gibt es noch eine Hochphase bei dir?
Ich bin tiefenentspannt, soweit man überhaupt tiefenentspannt sein kann in dem Job. Aber Spaß beiseite. Also ich habe ja keine Lehre mehr seit Ende Oktober. Und komme jetzt einfach mal auch zu ein paar anderen Sachen. Ich stelle fest, dass es auch Schattenseiten hat, Geld zu haben für die Wissenschaft, weil die Verwaltung von so Projekten, Halleluja, macht gar nicht mal so viel Spaß, sich mit diesem ganzen Zeug so auseinanderzuschlagen. Ansonsten hat gestern ein neuer Masterstudent angefangen, der liebe Rakib. Und da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, es sind jetzt gerade aktuell 3 Masterstudenten neben meinen 2 Doktorandinnen. Und das ist einfach total cool zu sehen, wie das so wächst. Und nächstes Jahr im Januar kommen noch 2, eine Praktikantin aus Deutschland tatsächlich, Lotta. Dazu, die ist hochmotiviert, muss ich sagen, hat gerade ihr Abi in der Tasche und möchte gerne Biologie studieren und ist jetzt gerade auf auf Helgoland bei irgendeiner Umweltorganisation ein Praktikum machen und wollte gerne auch nochmal so einen Unibetrieb sehen und die kommt dann eben für 3 Monate zu uns am Anfang des Jahres, bevor sie sich voll auf ihr Biologiestudium nach dem Sommer dann fokussieren kann. Und das fand ich total super. Als mich die Anfrage irgendwie erreicht hat, habe ich echt gedacht, boah, so motiviert war ich aber nicht mit 18. ich find's total genial zu sehen und mega inspirierend. Also ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und es ist allgemein einfach total schön zu sehen, wie die Gruppe so wächst und wie viel Dynamik da so reinkommt und wie alle auch total toll zusammenarbeiten. Das macht mich schon auch sehr stolz und freue ich mich sehr drüber.
Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Wir haben auch einige Nachrichten bekommen nach der letzten Folge zu den unterschiedlichsten Dingen. Da würde ich gerne sofort mit reinstarten.
Schieß los.
Zum einen haben wir ja zur Nachtwanderung aufgerufen und das wurde vielfach getan und die letzten Nachrichten habe ich gestern erst bekommen und nochmal zwei Stories auch auf Instagram verlinkt.
Ich war auch, aber ich muss sagen, Thomas, außer hässlichen Asseln habe ich nichts gefunden. Bis mir erklärt worden ist, dass wir sogar mehr als eine Asselart haben und ich mit meiner absoluten Ignoranz einfach nur geleuchtet habe und gesehen habe, Assel, okay, ich wollte Laufkäfer sehen und bin weitermarschiert und habe nicht mal genau hingeguckt und kann dir einfach nur sagen, Asseln und ein paar Spinnen. Aber vielleicht hat unsere Community ja schönere Sachen gesehen.
Ja, ich habe auch mal geschaut. Ich habe insgesamt 9 verschiedene Arten, die nachgewiesen worden sind bei den Laufkäfern, was eine ganze Menge ist. Und es gab auch ein paar Highlights, die gefunden worden sind. Und zwar Maya, die hat sich gemeldet und die wohnt quasi in der Nähe von Salzburg. Also das heißt, ein bisschen südlicher als hier bei mir. Ja. Und die hat natürlich eine ziemliche Highlight-Art gefunden. Einen kleinen Laufkäfer, den ich selbst noch nie gesehen habe und von dem träume ich immer.
Kam da ein bisschen Neid hoch, Thomas?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es ist natürlich verdient. Wer rausgeht und sucht, der wird auch belohnt in irgendeiner Form. Und genau, sie hat Philorhizus quadrisignatus gefunden, so heißt er. So, und der sieht im Prinzip fast genauso aus wie die Art, die ich vorgeschlagen habe, Dromius quadrimacula. Also es gibt sehr viele von denen, die sich recht ähnlich sind. Und die Arten lernt man erst im Laufe der Zeit eigentlich so ein bisschen kennen. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein absolutes Highlight. Und ja, dann gab es noch weitere Zusendungen im Prinzip von den relativ gängigen Arten. Und ein paar seltenere Dromius-Arten wurden auch gefunden. Also insgesamt ganz schön. Und eine Person, die ist auf jeden Fall ganz gut angefixt. Ich habe leider den Namen nicht passend. Aber weil das nur eine, es ist nur ein Username, genau.
Okay, ja, dann wollen wir natürlich jetzt nicht verraten.
Genau, und letztlich ist die Person auf jeden Fall richtig begeistert dabei und hat jetzt auch schon zwei wirklich schöne Artnachweise da irgendwie erbracht. Und ja, ich hoffe, die Leute bleiben so ein bisschen dran. Ich habe es auch geschafft, nach einem Vortrag in Köln nochmal rauszugehen, habe auch eine gefährdete Laufkäferart gefunden. Ocis tachysoides, wie der heißt.
So. Genau. Sagt mir alles nichts.
Genau, das war ein kleiner brauner Laufkäfer. Die anderen waren ja kleiner und ein bisschen bunter. Aber insgesamt sind das wirklich alles relativ kleine Laufkäferarten, die aber typisch sind eigentlich auch für die Jahreszeit und so. Okay. Also deswegen ganz schön. Also ich fand das sehr schön, dass die einfach irgendwie das auch hinbekommen haben und dass das so gut funktioniert hat.
Schöne Sache. Wenn es jetzt Leute gibt wie mich, die bei der ersten Runde zu ungeduldig oder zu ignorant waren und doch nochmal raus möchten, ich habe gehört, nicht nur bei uns ist der Winter da, sondern auch bei euch. Meine Mutter, meine Tante haben mir heute Schneefotos aus Bielefeld geschickt. Oha. Kann ich denn jetzt nochmal los oder ist jetzt schon zu kalt? Sehe ich noch was, nee. Ist die Frage.
Das ist, ist noch ein guter Zeitpunkt. Genau, es gibt auch ein paar schöne Schneeinsekten, die man beobachten kann, die auf der Oberfläche von Schnee umherlaufen. Aber vielleicht warte ich mit denen noch, bis wir in der Hauptschneezeit angekommen sind, wo ich die irgendwie
gibt's
noch,
die überhaupt noch?
Erwähne. Genau, die, das ist ganz spannend. Und die, es gibt Schneemücken, also Chionea, gibt es dann beispielsweise auch, das sind Schneeschnaken, so relativ interessante Tierchen. Schnaken kennt man ja, diese großen Mückenarten. Und die sind jetzt nicht so groß, aber das Spannende bei denen ist, die haben keine Flügel mehr. Und irgendwie so eine Mücke zu sehen ohne Flügel, die über den Schnee stapft, das hat auch irgendwie was. Und dann gibt's noch die unterschiedlichsten anderen Arten, die man entdecken kann. Und die sind wirklich auch bei leichten Minusgraden und sowas noch unterwegs. Und das gilt für diese Laufkäfer auf der Borke quasi auch. Also die kann man auch mitten im Winter quasi suchen. Genau.
Na, dann haben wir alle ja nochmal eine Chance, die noch nicht unterwegs waren.
Auf jeden Fall. Ich wollte ja auch nur einen kleinen Anreiz geben. das natürlich regelmäßig zu machen, weil je intensiver man sich damit auseinandersetzt, desto mehr kann man auch entdecken. Mhm. Es gab aber auch noch Zuschriften in anderer Hinsicht. Und zwar haben wir beim letzten Mal über invasive Arten gesprochen.
Korrekt.
Und das hat die Leute auf jeden Fall umgetrieben. Und es gab eine ganze Menge an Erfahrungen dazu, wofür ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken möchte. Das war sehr spannend, Einblicke zu bekommen. Mhm. Auch ein paar kritische Anmerkungen, die im Prinzip so ein paar Aussagen von mir auch aufgegriffen haben, haben gesagt, so, so können sie das nicht ganz stehen lassen. Und zwar ging es um die Aussage, dass ich habe an einer Stelle gesagt, da müsste man mal drüber nachdenken, ob das dann Sinn macht, ein Management vor Ort oder nicht. Also ob das Sinn macht, beispielsweise Waschbären zu schießen oder an einzelnen Stellen nicht. Habe diese Frage auch nicht beantwortet, aber ich glaube, es wurde so ein bisschen aufgegriffen, als hätte ich ganz klar gesagt, es macht keinen Sinn. Mhm. Da möchte ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil unter anderem auch Dominik sich dazu gemeldet hatte und gesagt hatte, dass beispielsweise die Vorkommen von europäischen Sumpfschildkröten, also das heißt unsere einzige und die einzige heimische Schildkrötenart, die im Prinzip auch eine europaweit geschützte Art ist, so also auch europarechtlich geschützt, dass davon sehr viele auch Bissspuren von Waschbären in einzelnen Gebieten dann wirklich auch aufweisen und der Erhalt sehr schwierig ist. Mhm. Und das fand ich auf jeden Fall schon sehr spannend. Weil das natürlich irgendwie sowas ist. In dem Fall hat man ja dann wirklich eine kleine Population von einer Art, die man noch schützt und man kriegt diese Art gar nicht mehr anders aufrechterhalten. Und das ist wahrscheinlich so ein Abwägungsfall, wo man dann wirklich sagt, das hat dann Sinn, dass man im Prinzip diese Dinge durchführt. Während an anderer Stelle, wenn man sich jetzt vorstellt, man nimmt jetzt mal das Stadtgebiet von Kassel, wo so große Dichten vorkommen, dass dann eine Entnahme von, also eine Tötung und Entnahme dann von den einzelnen Waschbären wahrscheinlich relativ wenig Sinn macht, weil die vor Ort die Situation sowieso schon komplett umgewälzt haben und Baseline ist wieder eine andere.
Ja.
Genau, und dann habe ich angerissen, diese Situation, dass es im Prinzip eigentlich nicht mehr möglich ist, aus einzelnen Gebieten Arten wegzubekommen. Und da haben mich ein paar Zuschriften von invasiven Neophyten quasi erreicht. Unter anderem hat Julius sich auch gemeldet.
Also Neophyten, ne, sind Pflanzen, also eingeschleppte Pflanzen.
Genau. Und wir hatten beim letzten Mal unter anderem auch Fallopia japonica gesprochen. Ich weiß gar nicht.
Wir hatten auf jeden Fall über das Springkraut gesprochen und über den Knöterich, ne?
Den Knöterich, genau. Wir nehmen den Knöterich, weil er da ein Beispiel zum Beispiel aus einem Naturschutzgebiet erwähnt hat, wo dieser Knöterich auf jeden Fall entfernt werden konnte und dann zumindest eine gewisse Zeit nicht mehr da war. Und das ist natürlich auch richtig. Also das heißt, es gibt natürlich auch so Management-Beispiele, wo man temporär solche Arten wieder wegbekommt. Aber das Ganze gilt, so wie ich das bislang kenne, eigentlich nur temporär. Also das heißt, die Wiederbesiedlung mit diesen Arten wird natürlich wieder stattfinden. Und das ist halt was zeitlich begrenzt ist. Für diese Beispiele im Prinzip, dass einzelne Arten wirklich aus einer Region wieder komplett verschwunden sind oder so, da habe ich jetzt nach wie vor bei uns jetzt hier in Deutschland noch nichts gefunden. Genau, aber da wäre das sehr spannend, falls da noch irgendjemand über etwas stolpert und weiß da ganz konkret Bescheid. Bei den aquatischen Ökosystemen habe ich extra nochmal nachgesehen, da habe ich definitiv nichts gefunden. Also das heißt, da gab es zwar diese sekundären Verdrängungseffekte, dass die zweite Art, die hinterhergekommen ist, im Prinzip die erste Art schon wieder ein bisschen stärker verdrängt hatte.
Ja.
Oder dass die Nischen nur sehr kurzfristig ganz stark besetzt werden konnten. Also es gibt so bei den Dreikantmuscheln, Dreicena, Da gibt es im Prinzip zwei Arten. Einmal die Polymorpha, das war auch die erste, die im Prinzip den Rhein zum Beispiel besiedelt hat und im Rhein enorm häufig war, enorm hohe Individuendichten.
Das ist, glaube ich, die Zebramuschel, oder?
Genau. Und ja. Ich glaube, der deutsche Name der anderen, die danach kamen, war dann vielleicht Quaggermuschel.
Das ist die Quaggermuschel, ja.
Ja, das ist dann, ich glaube, Dreisena rostriformis bugensis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine.
Wüsste ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
Genau, und auf jeden Fall ist es so, dass im Prinzip heute, wenn man jetzt auch hier in NRW an vielen Stellen an den Rhein geht, findet man fast nur noch diese zweite Art und findet relativ wenige Schalen, und das sind meistens schon welche wieder von Ablagerungen von der Dreisena polymorpha, während die dann in so einzelnen Gewässern, die nur durch Vögel oder sowas eine Besiedlung erfahren haben, dann teilweise noch vorkommt, also so kleinere Seen oder Teiche, wo die dann quasi noch sitzt. Aber das ist dann so ein Verdrängungseffekt, und ob diese Art dann in der ganzen Region dann irgendwie nochmal verschwindet, das ist dann immer so die Frage. Und ja, ich denke, das wird uns auf jeden Fall noch häufiger begleiten. Das heißt, dass wir die invasive Arten ansprechen und über die Auswirkungen nochmal ein bisschen sprechen.
Ja.
Ja.
Okay. Was gibt es sonst? Noch mehr Zuschriften? Oder ist das jetzt unser kleiner Exkurs nochmal zur letzten Folge damit beendet?
Ich glaube, wir belassen es dabei, genau. Mhm. Also die weiteren Zuschriften, die gingen alle so ein bisschen auf das Management ein, lokal in einzelnen Gebieten von Arten, dass das ganz gut funktioniert. Wobei ich grundsätzlich sagen würde, wenn irgendwelche spannenden Updates zu den invasiven Arten oder sowas da sind, dann würde ich das auch nochmal in den nächsten Folgen irgendwie
absolut
behandeln. Und
absolut.
Genau.
Ja, so machen wir das. Also ich habe heute auf jeden Fall eine Studie im Gepäck.
Das klingt sehr gut.
Brandfrisch, sagt man das überhaupt? Druckfrisch? Naja, Druck wird ja nicht mehr. Kannst du es dir aussuchen? Hast du sonst noch was anderes, womit wir vielleicht erstmal weitermachen sollten?
Nee, gerne die Studie. Ich habe danach ein Thema mitgebracht für heute noch, aber okay. Genau, das können wir gerne mal
machen. Dann die Studie. So, wo habe ich sie? Und zwar erschienen in der Fachzeitschrift Science, also eine der ganz großen Namen neben dem Nature Verlag. Angeführt von einem Power-Duo, Ryan Shipley und Cornelia Twining, US-amerikanische Forscher, die aber in der Schweiz jetzt schon länger forschen und aktiv sind. Cornelia hat ja mittlerweile auch ihre eigene Arbeitsgruppe. Und eine sehr, sehr bunte Mischung an vielen verschiedenen internationalen ForscherInnen, auch aus Deutschland. Die BTU Cottbus ist zum Beispiel beteiligt gewesen, aus Österreich, Uni Innsbruck, aber auch zum Beispiel das Wassercluster in Lund. Also sind sehr, sehr viele verschiedene Universitäten daran beteiligt gewesen. Und es geht darum, dass die Biodiversität auf Konsumentenebene, also man spricht ja in so klassischen Nahrungsnetzen, Nahrungsketten von Produzenten. Das sind zum Beispiel Pflanzen, die eben inorganisches Material, wie zum Beispiel Sonnenlicht in organisches Material, also zum Beispiel in Kohlenhydrate, dann im Endeffekt umwandeln können. Und Konsumenten sind dann zum Beispiel wir, die dann eben darauf angewiesen sind, Primärproduzenten zu essen. So, es geht also um die Biodiversität von Konsumenten. Und dass diese Biodiversität von Konsumenten die Verfügbarkeit von organischen Nährstoffen erhöht, und zwar nicht nur im aquatischen, sondern auch im terrestrischen und vor allem eben über die beiden Systeme hinweg. Da haben wir auch schon ab und zu mal drüber gesprochen. Mhm. Und es geht ganz besonders darum, Spinnen. Hauptsächlich um Spinnen tatsächlich, die sich da angeguckt wurden. Und jetzt muss ich noch mal einmal kurz nachlesen. Also grundsätzlich Insekten, die quasi ihre Larvenstadien im Wasser verbringen und dann eben schlüpfen, also schlüpfende Insekten und Spinnen. Und die Biodiversität dieser beiden Gruppen, also der Spinnen und der Insekten, ist natürlich unfassbar wichtig, nicht nur für Vögel. Da werden jetzt wahrscheinlich viele dran denken, weil wenn man sich fragt, wer isst Spinnen, wer isst Insekten, dann sind das natürlich die Vögel. Aber auch meine ach so geliebten Igelchen und aber auch zum Beispiel Eidechsen, die sich natürlich davon ernähren. Und zwar ist es so, dass eben diese Biodiversität dieser Spinnen und Insekten, Spinnen und Insekten, konnten die Forscher um Ryan Shipley da nachweisen, hängt direkt zusammen mit der Verfügbarkeit von Fettsäuren. Also wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ja Lebewesen nicht nur einfach Energie brauchen oder Proteine oder sowas, sondern eben auch bestimmte essentielle Aminosäuren, aber zum Beispiel auch Fettsäuren. Und da wurde sich jetzt eben angeguckt, wie vor allem langkettige Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, eben davon abhängen, die Verfügbarkeit von diesen Fettsäuren in diesen Ökosystemen abhängt davon, wie reich quasi die Biodiversität an diesen Spinnen- und Insektenarten eben ist. Und was ich total spannend fand, ist, dass wir natürlich wissen, zum Beispiel rein aquatisch wissen wir natürlich, wie Nährstoffe zum Beispiel auf einer trophischen Ebene, also das nennt man eine trophische Ebene, diese verschiedenen Ebenen von, also Produzenten werden eine trophische Ebene, Konsumenten werden eine trophische Ebene. Also wie quasi dieser Transfer von Nährstoffen von einer Ebene zur nächsten Ebene eben abläuft und wie wichtig das eben einfach ist. Weil diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die können nämlich nur von Primärproduzenten synthetisiert werden. Das heißt, alle anderen, wie zum Beispiel Spinnen, wie aber auch Fische oder auch Vögel oder wir, sind einfach darauf angewiesen, diese Fettsäuren, ja quasi, dass die durchgegeben werden, durchgereicht werden durch die Nahrungskette. Ne? Also wer jetzt irgendwelche Omega-3-Supplements oder sowas sich reinschmeißt, die aus Fischöl irgendwie sind, dem kann ich nur sagen, ihr könnt auch gleich die Algen mampfen, weil da werden die nämlich eigentlich produziert. Also die Fische haben die auch nicht selber produziert, sondern die haben die eben auch aufgenommen durch die Nahrungskette und ultimativ kommen sie eben auch aus dem Phytoplankton. Genau, und was da ist, aber eben einfach neu auch einfach ist, ist eben, dass es jetzt diesen Link gibt zwischen eben, wie sieht es aus im Aquatischen, wie sieht es aus im Terrestrischen, weil natürlich diese Insekten viele dieser und die Spinnen viele ihrer mehrfach ungesättigten Fettsäuren eben aus dem Aquatischen bekommen, weil die eben da ein höheres Reichtum an diesen Fettsäuren gibt es im Aquatischen eben eher als im Terrestrischen. Und was ich richtig, richtig cool finde, ist, dass sie eben zeigen konnten, dass sie das in Relation setzen konnten, wie diese Biodiversität von den Nährstoffen zusammenhängt mit den Insekten und den Spinnen, aber vor allem, wie sich das unterscheidet, je nachdem, wie intensiv so eine Gegend genutzt ist. Also ist das ein urbaner Lebensraum, ist das eine offene Grasfläche, ist das ein Wald? Und das ist total cool zu sehen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man sich jetzt die Stabilität der Verfügbarkeit von diesen Nährstoffen nur im Aquatischen anguckt, ist es tatsächlich so, dass die Systeme viel resilienter sind, also viel weniger diesen Schwankungen unterliegen. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt im urbanen Raum sich einen Fluss angeschaut haben oder zum Beispiel einen relativ unberührten Flussabschnitt. Die terrestrischen Systeme sind allerdings stark davon abhängig, inwieweit die Landschaft von Menschen genutzt ist oder inwieweit sie eben da beeinflusst ist. Das heißt, vor allem die terrestrischen Systeme sind massiv davon abhängig, die Verfügbarkeit von Nährstoffen ist massiv davon abhängig, was für eine Biodiversität an Insekten und Spinnen eben vorhanden ist, im Gegensatz zu den aquatischen. Genau, das fand ich ziemlich cool. Und es gibt auf jeden Fall natürlich in den Shownotes dann den Link zu der Studie, aber auch Pressemitteilungen, eine auf Englisch von der EAWAG, das ist das Schweizer Forschungsinstitut, wo die Cornelia Twining Arbeitsgruppenleiterin ist, und auch eine deutsche Pressemitteilung von der BTU Cottbus für alle, die sich das lieber auf Deutsch durchlesen wollen. Und an der Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Co-AutorInnen dieser Studie. Ein paar davon kenne ich ganz gut persönlich.
Sehr schön. Also das heißt, eine Studie, die viel diskutiert werden wird wahrscheinlich.
Und ja, vermutlich, hoffentlich. Das ist ja in der Regel immer erstmal was Gutes, wenn viel drüber gesprochen wird.
Absolut. Und ich denke, ich finde vor allem jetzt eigentlich schön in den letzten Jahren, du hast es ja schon ein paar Mal auch angemerkt, weil es auch wahrscheinlich deine Forschung ja im höheren Maße auch betrifft, dass man langsam auch versucht zu verstehen, wie Nahrungsnetze nicht nur ja aus Arten bestehen, sondern vor allem auch aus den Nährstoffen. Also das heißt, was da nährstofftechnisch funktioniert und abgeht und wie sich das eben verändert. Also du hast ja sehr eindrückliche Studien da eben schon irgendwie aufgezeigt, die das insbesondere auch bei Planktongesellschaften aufgezeigt haben.
Ja.
Und ja, ich finde das auf jeden Fall sehr spannend.
Und es ist ja auch eigentlich irgendwie so der nächstlogische Schritt. Oder ich meine, wir haben, wenn wir uns irgendwie Biodiversität angucken, reden wir immer über die genetische Biodiversität, über Lebensraumbiodiversität und eben auch über Artbiodiversität. Aber unterm Strich ist natürlich gerade Nahrungsnetze das, was Arten verbindet, das, was alles verbindet, ist eigentlich der Transfer von Nährstoffen. Ja. Und das ist einfach was sehr essentiell ist, was, glaube ich, in den letzten Jahren erst so ein bisschen jetzt irgendwie am Aufkommen ist und wo jetzt einfach viel mehr dran auch geforscht wird. Wie verändert sich das im Zuge von Klimawandel, Anpassungsmöglichkeiten der Arten, welche Rolle spielt da Evolution, aber eben zum Beispiel auch sowas wie Landnutzung, wie in der Studie jetzt. Total spannendes Themenfeld, finde ich, und unfassbar wichtig, aber natürlich auch jetzt erst möglich, weil wir eben auch lange und viele Jahrzehnte gebraucht haben, um einfach erstmal die Grundlagen zu verstehen. Ne? Und ich finde es auf jeden Fall klasse, dass das da immer weitergeht. Und auf der anderen Seite natürlich auch traurig wieder zu sehen, ne, dass die aquatischen Systeme tatsächlich da in der, also sie waren auch betroffen von der Landnutzung um sie herum, aber eben nicht so stark die Biodiversität dieser Spinnen und Insekten und vor allem nicht der Nährstoffe, wie eben im terrestrischen, wenn da eben stark lebensraumverändernde Umfelder, also ein Umfeld war.
Ja. Ja, wenn man das jetzt mal so ganz theoretisch irgendwie überträgt auf so Fließgewässer, die bei uns sich komplett gewandelt haben eigentlich und auch die Gesellschaften, die ja eigentlich fast nur noch, also die dominanten Arten nur noch aus invasiven Arten bestehen, irgendwie wenn man jetzt den Rhein oder sowas nimmt oder die ganzen Zuflüsse dazu, also die, da finde ich schon interessant, weil ich da tatsächlich auch vermuten würde, dass sich die Nährstoffe gar nicht so verschlechtert haben, sondern halt eher teilweise sogar noch zugenommen haben, aber die Organismen, die das betrifft, ganz andere sind. Ne? Also das heißt, dass man einfach sieht, von den ursprünglichen Insekten sind enorm viele zurückgegangen und heute sind das im Prinzip fast alles Krebstiergesellschaften, die da leben. Fand ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Genau. Ich hatte jetzt gerade, wo ich Krebstiere angesprochen habe, auch tatsächlich ist mir noch was eingefallen. Und zwar hatten wir eine frühere Folge, wo ich im Prinzip mal was erzählt hatte von den, ich glaube, es war in der Folge, wo ich über die neue rote Liste der Asseln gesprochen hatte, der Binnenasseln. Mhm.
Ich erinnere mich.
Da hat mich eine Hörerin korrigiert und dafür vielen Dank auf jeden Fall. Und zwar via Kommentar bei Spotify. Dadurch, dass wir jetzt bei Spotify auch endlich vernünftig angemeldet sind als Podcast. Wir haben zwar noch keine zugewiesene Kategorie, daran arbeiten wir noch. Also die ist schon lange angereicht, aber da tut sich nichts.
Welche Folge nehmen wir heute auf? Wir arbeiten dran. Wir sind stetig daran, diesen Podcast zu verbessern, wie ihr mitkriegt.
Genau. Und da haben wir auf jeden Fall einen Hinweis bekommen, dass ich fälschlicherweise gesagt habe, niedere Krebse. Was natürlich falsch ist, weil wir da ja tatsächlich über eine systematische Einheit von Krebsen sprechen und die gehören zu den höheren Krebsen. Also das sei nochmal angemerkt. Ganz lieben Dank auf jeden Fall für die Anmerkung.
Ja.
Und das könnt ihr künftig auf jeden Fall tun und wir bekommen das Ganze auch mit. Also das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einzelne Folgen zu kommentieren bei Spotify und wir können diese Kommentare dann auch einsehen und darauf reagieren. Konnten wir in der Vergangenheit leider noch nicht und genau.
Sehr
jetzt
cool.
Sind wir aber offiziell im Game drin.
Prima. Und ansonsten könnt ihr uns nach wie vor unterreichen unter unseren Instagram-Accounts oder, wer das nicht möchte, uns eine E-Mail schreiben, podcastnatur2.0@googlemail.com.
Genau. Ich hätte sonst, wie gesagt, noch ein Thema dabei.
Und ich bin gespannt.
Gab es eine für mich recht spannende Tagung jetzt eigentlich am Samstag im vergangenen. Da war ich im Umweltbildungszentrum Gut Leidenhausen in Köln. Und es ging dort quasi um ein recht spannendes Thema, was mich schon seit Jahren begleitet und was in der Forschung auch eine ziemlich gute Sachlage hat und auch zunimmt. Und zwar hieß diese Tagung Honigbiene und Wildbiene, Nahrungskonkurrenten oder Leidensgenossen? Das war die Frage quasi, die da im Raum
das
stand.
Das ist natürlich ein genauso heiß diskutiertes Thema wie Fischotter und Kormoran. Im Aquatischen.
Sowas wahrscheinlich, genau. Und das Spannende da war aber tatsächlich, dass ich so gesehen die Seite übernehmen dürfte, die so die wissenschaftliche Sachlage irgendwie mal einordnet. Und es ist so, dass ich dieses Thema jetzt schon viele, viele Jahre kenne. Also das heißt, es gibt immer wieder Anfragen dazu, weil Honigbienen nun mal auch Insekten sind und sich sehr viel eben auch um die Honigbienen gedreht hat im Laufe der Jahre irgendwie. Und das heißt, es hat sich auch viel zu viel um die Honigbiene gedreht, als beispielsweise das Insektensterben in aller Munde war vor einigen Jahren, wo das wirklich so eine kleine gesellschaftspolitische Debatte war. Da haben sehr viele Menschen in der Berufsimkerei für sich entdeckt, ach super, da kann man den Leuten doch einfach sagen, wir haben das Bienensterben und ihr müsst uns unterstützen und dann ist das Ganze wieder erledigt, so gesehen. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich mit diesem, mit dieser Idee, die die Leute dann gesehen haben, als Wirtschaftsidee, wir können jetzt überall gefördert mit Umweltgeldern im Prinzip auch im Wesentlichen, die Imkerei von uns unterstützen lassen. Mhm. Und man muss zur Einordnung hier nochmal ganz deutlich sagen, dass das Wildtier Honigbiene in Deutschland ausgestorben ist. Also das heißt, da sind wir jetzt so knapp 120 Jahre, 120, 130 Jahre in etwa, wo
Ach,
die letzten...
Echt?
Genau.
Wilden so lange Honigbienen, ist die schon weg?
Die ist schon so lange weg, ja. Die wilde Honigbiene ist im Prinzip Apis mellifera mellifera, die dunkle europäische Honigbiene. Mhm. Und die besiedelte einst Baumhöhlen. Und es gibt ganz unterschiedliche alte Literaturlagen dazu. Das ist zum einen in alten Imkerzeitschriften findet man sehr viel dazu, wo im Prinzip drin steht, dass eine starke Hybridisierung stattfand durch die gezüchteten Honigbienen und man gesehen hat, dass die Winterhärte von diesen Vorkommen von wilden Honigbienen im Laufe der Zeit abgenommen hat. Und gleichzeitig sind die natürlich auch massiv von der Waldbewirtschaftung eigentlich beeinflusst gewesen. Und irgendwelche Faktoren, die insgesamt natürlich nicht alle wirklich gut dokumentiert sind, haben dann dazu geführt, dass die Art dann dort ausgestorben ist. Und das, was wir jetzt heute haben, das sind in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Rassen und Formenkreise eigentlich dann schon von Honigbienen. Da gibt es dann beispielsweise ganz häufige Rassen wie die Buckfastbiene, die sehr häufig gezüchtet wird. Und das Ganze ist im Prinzip ein Zuchttier, was sich Leute zulegen können, um damit zu imkern. Und genau, meistens mit dem Ziel, dann eben Produkte von diesen Honigbienen in irgendeiner Form für sich zu gewinnen. Das heißt, dass man den Honigbienen den Honig nimmt, beispielsweise, den sie für den Nachwuchs anlegen. Oder dass man beispielsweise auch das Wachs verarbeitet. Propolis ist noch eines dieser Produkte. Also ganz vielfältig. Und es gibt eigentlich einen kleinen Berufszweig von wirklich Imkerei, die das aus Berufsgründen machen. Also wirklich einfach auch mit einem ökonomischen Vollinteresse oder mit einem ökonomischen Teilinteresse. Und sehr, sehr viele Menschen, die privat in irgendeiner Form imkern. Und die Fragestellung dieser Tagung war ja jetzt im Prinzip, sind es Nahrungskonkurrenten oder Leidensgenossen? Das war im Prinzip nicht die Fragestellung, die ich beantwortet habe, sondern die ich beantwortet habe, ist die wissenschaftliche Sachlage so gesehen. Also das heißt, ich habe erarbeitet, was eben aufzeigt, dass es sich um Konkurrenz handelt Und da muss man erstmal sagen, dass das Ganze nach wie vor noch ziemlich stark diskutiert wird und ich überhaupt nicht verstehe, warum, weil es halt mehr als evident ist. Also das heißt, okay, es gibt nämlich seit 2022 eine sehr schöne Metastudie dazu, die sich global diese Situation einmal angesehen hat, von Iwasaki und Hogendorn. Und die haben sich im Prinzip angesehen, ob es einen negativen Einfluss jeweils gibt und haben ein Review gemacht von allen Studien, die dazu existieren, für die unterschiedlichen Räume. Und das ist ziemlich eindeutig. Also das heißt, da hat man 66% der thematischen Studien, die auf negative Einflüsse hinweisen, auf Wildbienen. Und bei experimentellen Studien, also experimentelle Ansätze, wo man dann wirklich geguckt hat, dass man mit einer konkreten Fragestellung misst, da hat man sogar 78% der Studien, okay, die das Ganze ja im Prinzip aufzeigen. Also das heißt, grundsätzlich muss man sagen, es ist evident, dass negative Einflüsse da sind. Mhm. Und es gibt ausreichende Studien, die im Prinzip dazu genutzt werden können. In den letzten knapp 6 Jahren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt dieser Studien. Okay. Das ist auch ganz wichtig. Also das Wahnsinn. Heißt, genau, das Thema wird zunehmend stark beleuchtet und trotzdem gibt es eine Situation, das war bei dieser Veranstaltung jetzt nicht so der Fall, sondern grundsätzlich, dass sehr viele Leute das als fraglich darstellen, also, oder dann tun, es sei ungeklärt oder sowas. Ah, was ich okay total interessant mhm finde, weil diese Datengrundlage eigentlich sehr leicht recherchiert, also zu recherchieren ist. Also das,
und liegt das jetzt daran, dass da nicht recherchiert wird, dass sich da nicht informiert wird, oder ist das auch so ein bisschen Taktik?
Also ich vermute da eigentlich Ignoranz hinter, dass das wirklich mhm eigentlich, ja, dann Taktik kann man dann auch so sagen, ne, dass man eigentlich sehr stark guckt, dass das Eigeninteresse hier irgendwie vertreten wird und man diese Datenlage einfach ignoriert und mhm sucht sich dann einzelne Studien, die keine Negativeffekte aufzeigen, raus und nimmt diese Einzelstudien, um damit im Prinzip ja eigentlich sowas wie eine Hinterfragung oder Ungewissheit da reinzubringen in diese Debatte. Und das ist also etwas, was nicht zulässig ist. Also das heißt, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Also man kann natürlich, und das ist ganz wichtig in der Wissenschaft ja grundsätzlich, dass alle kritisch sind und auch Dinge hinterfragt werden und man auch durchaus zweifeln darf an einzelnen Sachen, begründet, wenn man sieht, es deutet irgendetwas in der Methodik beispielsweise auf Dinge hin, wo man erkennen kann, das halte ich für nicht allzu gut irgendwie. Aber wenn man dann weltweite Reviews hat, die eigentlich die gesamte Sachlage zusammenfassen in Metastudien mit einer Grundanalyse.
Ja, das ist schon relativ hoch auch, ne, deren Ergebnisse ja dann.
Genau, dann hat man eigentlich eine Situation, die wirklich gut ist. Und das, was ich immer mache, ist, wenn ich sowas sehe, ist eigentlich, ich schaue dann immer die Zitationen durch und scrolle mich dadurch, ob irgendwo was existiert, das aufgedeckt wurde, dass diese Studie in irgendeiner Form sachlich nicht gut war. Mhm. Weil das Ganze gibt es zum Beispiel bei der Insektendiversität in den letzten Jahren sehr viel. Also okay, das heißt, da kommt jetzt eine ganze Menge von Insektensterben-Studien, die im Prinzip keine Gültigkeit haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel, es gab eine große Datenbank von Van Klink, der auch einen großen Review gemacht hat und hat im Prinzip diese Insect Change Database genommen und darin viele Dinge abgehandelt an Zeitreihen für Insekten, Diversität, und das Ganze wird international top zitiert und jetzt fällt im Prinzip auf bei einer kritischen Analyse von französischen Kollegen, dass in dieser Datenbank wirklich großteils Datensätze drin sind, die sind einfach ungeeignet für jegliche Bewertung. Da tauchen Datensätze von Tschernobyl auf mit so Situationen, was ist im Prinzip dann an Sukzessionen nach so einer nach so einem Drama, was da im Prinzip damals stattfand mit diesem Atomunglück. Ja. Dann gibt es Datensätze da drin, die zeigen im Prinzip die Zunahme von der Diversität von Insekten in Fließgewässern. Mhm. Und wenn man sich die Datensätze ansieht, dann fällt dann plötzlich auf, dass die sonstigen Arthropoden und Schnecken und alles drum und dran gar nicht rausgenommen worden sind. Und wenn man das Ganze dann neu rechnet, dann sieht man, dass man im Prinzip einen Verlust der Insekten hat und dass man eine mhm Zunahme der Krustazeen und Mollusken hat. So, und okay, das sind natürlich insgesamt schlechte Grundlagen, wenn man Zeitreihen betrachten möchte, die eigentlich Zuverlässigkeit brauchen. Mhm. Und hier wurden also sehr viele Daten im Prinzip genutzt, ohne die vernünftig zu sichten. Das ist bei dieser Studie jetzt aber nicht der Fall. Also das heißt, diese Studie, die sich jetzt diese Situation hier angesehen hat mit Honigbienen und Wildbienen, die hat ganz klar den kleinsten gemeinsamen Nenner so gesehen sich geschnappt und hat das Ganze ausgewertet. Also das heißt erstmal ganz grundsätzlich, es ist mehr als nur einzeln evident, dass, dass Honigbienen negative Einflüsse auf Wildbienen haben.
Nahrungskonkurrenz,
genau. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen darauf ein. Das Wichtige dabei ist schon, und das ist auch in diesem Jahr in einer neuen Studie noch aufgezeigt worden, nochmal untermauert worden. Das ist was ich auch schon seit Jahren eigentlich dazu anmerke. Die Welt besteht nicht nur aus Honigbienen und Wildbienen. Also das heißt, es wird immer nur über Honigbienen und Wildbienen in diesem Kontext gesprochen. Aber es besuchen auch noch deutlich mehr Insekten und auch andere Arthropoden Blüten und sind auf Blüten unterwegs und die werden fast durchgehend ignoriert. Und in dieser Studie, die sich das angesehen hat, ist rausgekommen, dass nur knapp 18% der Studien, die es zu diesen Konkurrenzen gibt, sich überhaupt irgendwelche anderen Insektentaxa ansehen. Also das heißt, wo überhaupt andere Insektentaxa Erwähnung finden. Das ist sogar noch ganz wichtig. Das
ist natürlich wirklich eine große Lücke.
Genau, es ist eigentlich so, dass wir da eine Situation haben, dass man eher sagen muss, dass es sich um einen negativen Einfluss von Honigbienen auf grundsätzlich Biodiversität handelt. Hm. Und um ein Beispiel mal irgendwie aufzuzeigen, ich weiß nicht, die Ölkäfer, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, die waren ja häufiger mal irgendwie in den Medien als giftige Käfer. Da haben wir eine ganze Menge Arten in Deutschland und die sind alle durchweg gefährdet. Also es gibt keine Ölkäferart, die nicht gefährdet ist und die meisten Arten sind sogar stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht und wir haben auch schon eine Art verloren quasi, die ausgestorben ist.
Ich muss hier parallel mal nochmal die Ölkäfer googeln.
Genau, und die haben eine sehr spannende Lebensweise. Die Larven, die halten sich nämlich fest an Wildbienen. Die sind im Frühjahr, sind die auf Blüten ganz früh unterwegs und das ist auch schon ein Zeitpunkt, wo Honigbienen bereits unterwegs sind. Und diese Ölkäferlarven, die halten sich fest an bodennistenden Sandbienen beispielsweise und lassen sich über Phorisie, also eine Interaktion von den beiden Arten dann so gesehen, also die nutzen eigentlich die Wildbienen als Taxi, um mitgenommen zu werden in den Nestgang, den die anlegen, die Neströhre. Und diese Sandbienen, das sind ja solitäre Bienenarten, die im Prinzip immer eine Röhre mit einzelnen Eiern eigentlich anlegen und da einen Pollenvorrat reintragen und die Röhre danach verschließen. Mhm. Und die Ölkäfer sind jetzt sehr spezifische Verfolger von solchen Bienenarten. Also das heißt, die sind darauf angewiesen, dass im Prinzip die in den richtigen Bau transportiert werden. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, das ist jetzt mal ein einzelnes Beispiel, um wirklich mal zu zeigen, wie auch andere Arten damit interagieren, weil das Ganze auch schon was ist, was ich auch schon beobachtet habe. Die Larven von den Ölkäfern sitzen quasi auf den Blüten und sind darauf angewiesen für ihre Entwicklung, dass sie die richtige Wildbiene erwischen, wo sie sich festhalten, was die nicht vorher selektieren können, sondern die halten sich wirklich an fast allen Insekten fest, die irgendwie auf den Blüten landen. Okay. Und nur wenn die korrekt in den Bau reingetragen werden, dann können sie sich entwickeln. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn eine sehr große Menge von Honigbienen plötzlich unterwegs ist in diesen einzelnen Regionen, dann ist der Erfolg von diesen Arten, sich irgendwie fortpflanzen zu können, super gering, weil ganz viele von diesen von diesen Larven einfach in das Honigbienennest getragen werden, in die Beute und sich da nicht entwickeln können und relativ schnell absterben. Also das heißt, das ist wirklich ein Flaschenhals, der da eigentlich entsteht. Und es gibt Ölkäferarten, die sind so selten und so stark gefährdet, dass ich vermuten würde, wenn man es gezielt designen würde und würde gezielt sagen, wir stellen eine sehr große Menge in dieses Gebiet zu diesem Zeitpunkt, wo die unterwegs sind, dass man so eine Population nach 2-3 Jahren problemlos aus diesem Gebiet entfernen könnte.
Okay.
Und das ist nur mal so ein Gedankenspiel für so diesen Einfluss, den die einfach haben können.
Ja.
Und genau, das ist also erstmal so ein negativer Einfluss, der da wäre, wenn man jetzt auch mal an andere Arten denkt. Insgesamt wird bei dieser Konkurrenz eigentlich davon gesprochen, dass zum einen die Ressourcenverfügbarkeit, vor allem in kleinen Gebieten, seien es jetzt Schutzgebiete oder es gibt auch unterschiedliche Studien, die schauen sich Städte an. Da gibt es einfach eine begrenzte Blütenanzahl. Nehmen wir jetzt wirklich für das Gedankenspiel mal ein Schutzgebiet, weil das irgendwo wahrscheinlich räumlich kann man sich das noch gut vorstellen, wenn man irgendwo so einen Sandmagerrasen hat oder so. Und hat
ich
halt
dachte, du klickst jetzt die Apfelplantage vor.
Nee, das ist wieder eine Sache, die wäre irgendwie zu blütenreich, um das jetzt irgendwie mal wirklich aufzuzeigen. Aber auch da herrschen natürlich irgendwie solche Sachen. Also auch da, wenn wir Schutzgebiete haben, dann sind die Naturschutzgebiete, und das ist ganz wichtig, ja, der einzige rechtsverbindliche Raum, wo wir irgendwie Arten als Schutzgut erhalten möchten und aus heutiger Perspektive eigentlich Biodiversität erhalten möchten. Und zwar nicht irgendwelche Nutztiere, die im Prinzip da gehalten werden von anderen Menschen, sondern die lokal bodenständige Biodiversität. Und wenn man sich vorstellt, dass nun ein begrenztes Blütenangebot die natürliche Ressource dieser Arten vor Ort ist, dann ist es so, dass wenn man dann mit einem anderen Nutzungsinteresse dahin kommt und setzt dann im Prinzip Honigbienen dazu, dann nimmt man diesen Arten natürlich diese Ressource. Und das ist eine Sache, die sehr vielfältig aufgezeigt worden ist in den ganzen Studien. Es gibt auch eine neue Studie aus North Carolina, die hat sich das erst vor ein paar Tagen wurde die veröffentlicht. Die hat sich das zum Beispiel auch für Hummeln und für Bauchsammlerbienen angesehen. Und man sieht einfach, dass die Pollenverfügbarkeit teilweise runtergeht. Und die haben sich angesehen, wie hoch der Proteinanteil in den eingetragenen Pollen ist. Und man sieht wirklich, dass das Ganze stark abnimmt, sobald halt Honigbienen damit ins Spiel gekommen sind. Und das ist eigentlich eine dieser Situationen. Also das heißt, sie konkurrieren konkret um Ressourcen. Eine zweite Situation, die vielfältig aufgezeigt wurde, das ist eine Konkurrenz, die häufig auf Beobachtungen eher resultiert. Also das heißt, man sieht einen Verdrängungseffekt, dass sehr kleine Wildbienen beispielsweise sich nicht durchsetzen können gegen die großen Honigbienen, die quasi irgendwie auf einer Blüte landen und müssen dann auffliegen und haben im Prinzip durch vielfachen Ansatz einfach einen Verlust der eigenen Fitness und schaffen es vielleicht nicht, die notwendigen 300 bis 4000 Mal auf irgendwelche Blüten zu fliegen oder so, die man dann irgendwie benötigt, um die eigene Nestanlage korrekt anzulegen, weil das nur in sehr geringen Zeitfenstern stattfindet. Dann ist eine Situation, die vielfach als Gegenargument kommt, die ist dann quasi, ja, Honigbienen werden ja Generalisten und würden fast immer nur nach Massentrachten suchen. Massentrachten sind so Blüten, die in sehr großer Anzahl irgendwo vorkommen, zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. Wenn man an Raps denkt oder so, Raps ist so eine typische Massentracht, weil so ein Rapsfeld ist ja immer schön gelb und man sieht eigentlich am ganzen Horizont nur noch den gelben Raps und das ist so eine typische Massentracht, die auch tatsächlich bevorzugt aufgesucht wird, auch von Honigbienen. Also wenn die sowas entdeckt haben, dann spricht sich da auch bei denen relativ schnell rum. Da gibt es sehr hohe Nahrungsverfügbarkeit. Aber es gibt auch da eigentlich eine gute Studienlage zu und seit den 2000ern eigentlich, das war eine ganz interessante von Stefan Deventer und Czarnke. Die haben sich im Prinzip die Ressourcenüberschneidung bei Futterpflanzen angesehen zwischen Honigbienen und Wildbienen und sind da bei etwa 50% gelandet. Also das heißt knapp, also bei denen genau waren es 45,5%. Knapp die Hälfte der Pflanzen hat tatsächlich eine Überschneidung und deswegen findet dieser Konflikt auch real statt, ob man ihn so gesehen anerkennen möchte oder nicht.
Ja.
Und das ist halt so ein gewisses Problem. Und damit hört es auch noch nicht auf, sondern es gibt noch tatsächlich noch viel weitere Aspekte. Ein Aspekt, der in dem Review nicht behandelt worden ist, in dieser Metastudie, die ich da zu Beginn erwähnt hatte, ist, dass sich die Pflanzengesellschaften zugunsten der von der Honigbiene bevorzugten Pflanzen verändern. Und das kann man sich jetzt insofern auch logisch erklären, wenn man sieht, wie groß hier auch die Nischenüberlappung ist mit Wildbienen, beziehungsweise Pflanzen, die Wildbienen besuchen. Honigbienen fördern durch die gezielte Bestäubung von den wenigen Pflanzen, die sie so gesehen bevorzugen.
Ja, das stimmt
dafür, dass halt die Dominanzverhältnisse sich auch in gefährdeten Biotoptypen zum Beispiel verschieben können. Mhm. Also das heißt, die konkurrenzschwachen Pflanzenarten, die eigentlich von einzelnen spezifischen Bestäubern bestäubt werden, die haben so gesehen einfach einen Verlust unter den großen durchsetzungsfähigen Arten, die die Honigbiene beispielsweise dann in sehr großen Mengen bestäubt.
Das ist eigentlich relativ einleuchtend, ne? Aber dann doch manchmal einfach nochmal einen Schritt weiter gedacht, als man da so oberflächlich erstmal drüber nachdenkt.
Ja, absolut. Und damit war es das aber auch noch nicht, sondern es gibt noch einen ziemlich großen Einfluss, der auch sehr interessant ist. Und zwar übertragen Honigbienen dadurch, dass sie so ein enges Netz im Prinzip haben, so viele Menschen, die sich damit begeistern und die Imkerei betreiben.
Lass mich raten, Krankheiten? Allem,
genau, weltweit natürlich eine ganze Menge Krankheiten. Mhm. Und die Krankheiten bleiben natürlich nicht nur bei den Honigbienen, wie du dir vorstellen kannst, sondern die landen im Prinzip auch bei den Wildbienen. Dazu gibt es auch eine sehr schöne Zusammenstellung in diesem Review, den ich genannt hatte. Und ich möchte mal kurz ein paar Beispiele nennen, die da zum Beispiel stattfinden.
Ja.
Es gibt unterschiedliche Viren und das sind die verschiedensten Viren, die dann auftauchen können bei Honigbienen und werden dann in der Regel übertragen über Kot auf die Wildbienen. Also das heißt, wenn die Honigbiene irgendwie Kot da lässt an irgendeiner Blüte und die Wildbiene nimmt da irgendwas auf danach, dann nehmen die im Prinzip auch diese Viren zu sich. Und das sind unter anderem das DVV, das ist das Flügeldeformationsvirus, bei dem die Flügel von den Individuen verkrüppeln und nicht mehr nutzbar sind zum Fliegen. Das heißt, die Tiere sterben nach einer gewissen Zeit. Dann gibt es den IAPV. Das ist der Israeli Acute Paralysis Virus. Der stört in einem hohen Maße den Energiehaushalt der Tiere. Dann gibt es beispielsweise noch den Kashmir Bee Virus. Der führt zu Zellschädigungen bei den Organismen. Und dann gibt es noch den das SBV, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, was das ist. Das lähmt die Vorderbeine dieser Tiere. Also das heißt, dass bei den Wildbienen dann auch eine Lähmung der Vorderbeine auftritt und das eben auch dazu führt, dass das Leben kürzer ist. Und darüber hinaus gibt es noch eine ganze Menge unterschiedliche kleinere Organismen, die nicht zu den Viren zählen, sondern größere, beispielsweise auch Mikrosporidien, die dann zu einer Störung im Darm und zu einem frühzeitigen Tod führen können. Und insgesamt ist das so, dass das also eine wirkliche Vielzahl ist. Und Honigbienen tragen leider eine ganze Menge von Krankheiten mit sich, die bei den Bienen selbst irgendwie verkraftet werden, aber die eben auch in einem hohen Maße auf andere Bienen übertragen werden.
Jetzt hast du gerade diesen Namen der Krankheiten genannt. Da war jetzt auch Kashmir und Israel dabei. Ist das ein Anzeichen darauf, dass diese Krankheiten da entdeckt wurden oder da tatsächlich irgendwie vielleicht herkommen? Also es handelt sich dabei wirklich um globale Krankheiten oder um dortige lokale Krankheiten, die im Zuge dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal Bienenwahns, auch sich in andere Teile der Welt ausgebreitet haben.
Genau, also die haben sich im Prinzip ausgebreitet. Also es sind klare Viren beispielsweise, die sich über unterschiedliche Regionen ausgebreitet haben und so dieser Origin, die Herkunft dann, die hat häufig eine Rolle bei der Benennung gespielt.
Ja.
Und manchmal aber auch der Ort, an dem es überhaupt zum ersten Mal einfach beschrieben worden ist, wo gar nicht geguckt wurde oder die Daten noch gar nicht da waren, ist das jetzt hier wirklich der Ursprung, sondern es gab auch bei so ein paar Viren die Situation, dass sie das danach benannt haben, weil die ersten Studien das dort aufgezeigt haben und danach ist dann nach den Publikationen klar geworden, das kommt eigentlich in einem viel größeren Raum vor.
Ja, okay.
Genau, es gibt auch einzelne kleine Organismen, die bevorzugen zum Beispiel auch auch andere Gattungen in einem ganz hohen Maße. Und es gibt zum Beispiel auch andere Bienen, die in der künstlichen Bestäubung eingesetzt werden, wie zum Beispiel die dunkle Erdhummel, die wird auch gezüchtet und auch sehr gezielt eingesetzt.
Muss ich auch erstmal googeln.
Genau, Bombus terrestris. Bombus ist ja immer einer meiner liebsten Gattungsnamen auf jeden Fall auch.
Hummeln sind total cool.
Genau.
Okay, und wie war jetzt so die Tagung? Konntest du die Leute da von deinen wissenschaftlichen Fakten überzeugen? Es ist ja schon wahrscheinlich ein sehr emotional aufgeladenes Thema.
Ja, ich muss sagen, dass das für mich ganz gut gelaufen ist. Insgesamt war es ja irgendwo ein bisschen schade. Es gab so eine sehr starke Schieflage in der Qualität der Vorträge, muss ich auch irgendwo schon sagen. Okay. Also das heißt, dass zum Beispiel mein Vorredner, der hat eine Studie im Prinzip von, ich glaube aus dem Jahr 2003 oder 2004 vorgestellt, die er gemacht hat, wo er im Prinzip aufzeigen konnte, dass keine Konkurrenz herrschte. Und das war aber eine Studie, wo ich gezielt auch hätte ein paar Punkte dran kritisiert, so eine Aussage im Prinzip abzuleiten. Die haben sich ein Schutzgebiet angesehen im Bonner Raum quasi und haben dort künstliche Nisthilfen aufgesetzt. Also das heißt, die haben nicht die lokalen Bestände untersucht, sondern die haben quasi ein zusätzliches Brutangebot gegeben. In unmittelbarer Nähe war ein Rapsfeld. Das kommt auch nochmal hinzu. Ja. Und das Ganze war so ein Sonderhabitat eigentlich. Also das heißt, so eine riesengroße Kiesgrube mit ganz, ganz vielen Stallwänden und im Prinzip einer sehr hohen Nahrungsverfügbarkeit, auch was Blüten angeht. Also eine Idealsituation für viele von diesen Wildbienenarten. Und die Wildbienen, die er sich dann angesehen hat in der Studie, die waren im Prinzip nicht nur irgendwelche Wildbienen, die gefährdet sind, die selten sind, die sehr stark spezialisiert sind, sondern das waren im Prinzip die absoluten Ubiquisten, die sehr konkurrenzstark sind, in großen Mengen auftauchen und die absolut häufigen Arten in den Wildbienennisthilfen im Siedlungsraum darstellen, so gesehen. Und er konnte da quasi keine Konkurrenz feststellen, wobei das Ganze auch so war, dass das Ganze über mehrere Monate im Jahr stattfand und nur zu gewissen Zeiten Honigbienen dazu kamen. Also das heißt, eine sehr kleine Stichprobengröße auch und keine Replikation mal von einem Zeitpunkt zu einem Jahr. Und nach der Studie war es das dann. Also das heißt, das war eigentlich das Einzige, was da irgendwie kam, so in diese Richtung. Und ich fand bei einer Tagung, wo man jetzt versucht, eben mal dieses Thema anzusprechen, hätte mir dann vielleicht auch aus der Interessensvertretung heraus von der Imkerei so ein bisschen was an fundierterem besser gefallen wahrscheinlich. Also dass man zumindest hätte.
Und vielleicht auch ein bisschen aktueller, ne? Es ist immerhin auch über 20 Jahre jetzt her.
Genau, also zum einen, dass es aktuell ist und zum anderen vielleicht auch, dass man versucht ja auch mal das eigene Interesse dann irgendwie aufzuzeigen oder zu verteidigen oder so. Das war da aber gar nicht der Fall. Und da war das ein leichtes Missverhältnis, weil ich danach natürlich irgendwie mit so einer Lawine von Daten gekommen bin, die dann einfach erschütternd war, so dass im Prinzip eigentlich im Wesentlichen Stille im Raum herrschte so und natürlich ein paar Fragen und sowas da waren, aber irgendeine Diskussion oder so gab's da halt nicht mehr, ne? Also das heißt, die Datenlage war dann irgendwo erdrückend. Und das ist jetzt so, ist wie es ist. Also das ist die Sachlage, denke ich mir. Und als Biodiversitätsforscher kann ich halt auch nichts anderes im Prinzip aufzeigen. Also ich habe da auch konkret von abgeleitet und halt auch irgendwie darauf hingewiesen, was im Prinzip eigentlich Punkte sind. Ich kann ja mal darauf eingehen, so gesehen. Also man muss sich halt wirklich jetzt überlegen, wir diskutieren jetzt gerade ja nur über Schutzgebiete und der Konflikt hat einen Ursprung. Und zwar hat der Konflikt den Ursprung, dass wenige Leute, die sich nicht an Regeln halten wollten, eigentlich jetzt diesen Konflikt ausgelöst haben und jetzt die ganze Imkerschaft so ein bisschen darunter leidet. Und zwar ist der Ursprung der, dass Naturschutzbehörden lokal natürlich im Einzelnen beschlossen haben, schon in der Vergangenheit, also die Diskussion gibt es seit den 80er Jahren in etwa, Ihr nehmt bitte eure Honigbeuten hier aus dem Naturschutzgebiet raus. Dieses Gebiet ist nicht dafür da, dass ihr eure Honigbienen hier habt. Und jetzt kannst du dir vielleicht fast vorstellen, was passiert, wenn so ein Imker dieses Verbot bekommt und möchte das irgendwie nicht einsehen. Was der logische Schritt ist, wenn er trotzdem an die Heidefläche möchte. Die haben es einfach daneben gestellt. Also direkt neben den Zaun. So, und das ist eine Situation, die gibt es auch hier in NRW relativ häufig. Also ich kenne drei Naturschutzgebiete, wo Imkerei im Schutzgebiet verboten worden ist. Und die haben im Prinzip einen ausgestreckten Mittelfinger hochgehalten und haben gesagt, alles klar, dann gehe ich 10 Zentimeter neben das Gebiet. Oh, und ein Gebiet gibt es auch am Niederrhein, was ich hier sehr gut kenne. Da wurde das Ganze auch gemacht und da braucht man sich dann auch nicht wundern, dass sowas irgendwie noch eine Diskussion auslöst, weil Honigbienen haben so einen Radius bis zu knapp 3 Kilometern ist eigentlich so dieser Radius, der möglich ist. In den meisten Fällen ist es nicht ganz so weit. Das heißt aber, wir sprechen immer noch über so einen Kilometer, der problemlos zurückgelegt wird eigentlich für die Nahrungsbeschaffung. Ja, und wenn man das direkt neben das Gebiet setzt, dann spielt das keine Rolle, ob das im Gebiet steht oder daneben. Es ist einfach der gleiche Effekt.
Da sind wir wieder bei dem, was du schon mal vor 2 Folgen, glaube ich, als es um Gesetze ging, gesagt hast, du würdest dir so Pufferzonen wünschen, ne? Also so Zonierungen quasi um Schutzgebiete herum, was es wo erlaubt, damit man einfach den Kern tatsächlich dann mal geschützt bekommt.
Genau, das ist wirklich so ein bisschen das Grundproblem. Und wir haben das, wenn wir wissen, es geht um uns selber. Ne? Also das heißt, Trinkwasser wollen wir sauber haben für uns. Und da schaffen wir das. Da gibt es dann plötzlich Zonierungen und die Zonen funktionieren hervorragend. Und in der Mitte hat man im Prinzip das geschützte Trinkwasser. Und in den Außenzonen sind nur gewisse Dinge möglich. Und wenn wir uns dann Schutzgebiete ansehen oder sowas, wenn es um Biodiversität geht, da sind lineare Grenzen natürlich einfach da. Da hört von 1 Zentimeter auf den anderen die Situation auf und daneben ändert sich die rechtliche Situation von 0 auf 100. Und das ist natürlich was nicht dazu führen kann, dass man Dinge puffert, die imitieren. Eigentlich geht es um alles, was imitiert. Ne? Wir haben ja Pflanzenschutzmittel, Düngung und bei Honigbienen, die man an einen Punkt stellt und die von da aus in ein Gebiet imitieren, ist es was Ähnliches.
Ja.
Und
dann ist jetzt aber nicht unsere Art der Woche die Honigbiene, oder was hast du uns damit gebracht?
Nee, da komme ich noch zu. Ich muss auch das Ding noch kurz abrunden, und zwar wollte ich das Fazit noch da lassen. Ich habe natürlich jetzt auch, ich werde das in der Publikation nochmal aufarbeiten, aber ich dachte mir, damit man dieses Thema jetzt auch mal so behandelt hat, dass man dann künftig eine Veröffentlichung den Leuten auch in die Hand drücken kann und sagen kann, das sind die Punkte, das ist die Sachlage, und das ist auch irgendwo so die Empfehlung in Richtung Management in den einzelnen Gebieten. Ich habe viel recherchiert und muss also auch schlussfolgern. Es existiert bislang kein Grund für die Zulassung oder Förderung von Imkerei in Schutzgebieten zur Förderung von Natur- und Artenschutz. Also das heißt, es gibt einfach nichts, was irgendwie evident wäre, was belegt, dass Naturschutz oder Artenschutz dadurch gefördert würde. Und das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja so das Gegenargument wäre. Also wenn man sagt, irgendwas würde davon profitieren, dann könnte man das ja trotzdem nochmal irgendwie argumentieren, dass das im Prinzip nicht, also dass es im Prinzip ein relevanter Punkt ist. Aber bislang ist wirklich ausschließlich persönliches oder ökonomisches Interesse, was da verfolgt wird. Und die Empfehlung ist jetzt eigentlich, dass ich gesagt habe, so, es bedarf halt einen Ressourcenschutz für die natürlicherweise gebietsansässigen Arten, die dann diese Ressource eigentlich nutzen möchten. Dann eine vorsorgliche Vermeidung von potenziellen Verdrängungseffekten, diese Verdrängungseffekte auf den Blüten, was ich vorhin dann meinte. Die vorsorgliche Vermeidung von Krankheitsübertragungen und den Bestandsschutz für die Arten in den Nahrungsnetzen, die durch potenzielle Wirkungen betroffen wären. Und dann gleichzeitig.
Alles keine leichten Punkte, ne?
Bitte?
Alles keine leichten Punkte, die
Jesus. Alles keine leichten Punkte, genau. Ja. Aber letztlich, wenn man an so Empfehlungsableitungen arbeitet, dann arbeitet man ja eigentlich immer in Richtung 100%. Also wie kriegt man das irgendwie möglichst gut hin? Und das ist dann so gesehen der Bedarf, der irgendwie abgeleitet wird. Und das Ganze irgendwie zu beschließen und sich darüber mit lokalen Akteuren irgendwie einig zu werden, das ist irgendwo dann auch die Sache, das müssen die Leute irgendwie machen. Ganz wichtig ist nur, gesetzmäßig ist das halt überhaupt gar kein Problem. Also das heißt, eine Behörde kann zur Vorsorge ohne jegliche weitere Angabe, weil die einfach wissen, die Datenlage ist so, dass es negative Auswirkungen hat, in einer lokalen Schutzgebietsverordnung einfach festlegen, Imkerei hier drin ist verboten. So, und damit ist das schon mal festgelegt. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwo auch wahrscheinlich ein lokalpolitisches Thema. Und die Diskussionen müssen dann eben wahrscheinlich auch mit Leuten stattfinden, die vor allem direkt von den Entscheidungen betroffen sind, wenn sie da gerade in irgendeiner Situation drin hängen. Und genau, die Bewertung ist aber grundsätzlich natürlich so, dass ich jetzt als Akteur da aus der wissenschaftlichen Betrachtung, der eigentlich nur die Sachlage ausgearbeitet hat und die Handlungsempfehlungen jetzt irgendwie so erarbeitet hat, die Interessenslagen von einzelnen Leuten nicht beurteilen kann. Ne? Also ich habe da auch ganz klar gesagt, so wenn jemand von Ihnen hier irgendwie imkern möchte, dann muss man dieses persönliche Interesse für sich vertreten können. So, da habe ich dann nichts mit zu tun, so gesehen. Ne? Also das heißt, wenn ich sage, ich finde das okay, dann muss ich irgendwie auch daran arbeiten, dass ich das Ganze vertreten kann und habe das gar nicht gewertet, wie ich selber sehe, so gesehen. Weil ich selber im Prinzip ja kein Betroffener der Interessensgruppe dann eigentlich auch bin.
Ja.
Genau.
Spannend, ein spannendes Thema.
Bei der Art der Woche habe ich was mitgebracht, was extra klein ist.
Oh Gott, was ist es jetzt? Ist es jetzt ein Parasit der Biene?
Nein, es ist kein Parasit der Biene, aber es ist eine neue Art in Mitteleuropa, die neu beschrieben wurde jetzt gerade erst.
Okay.
Die es aber als Vermutung schon lange hat, gab. Und zwar ein Zwergrückenschwimmer.
Ein Zwergrückenschwimmer?
Ja, die hast du bestimmt schon mal gesehen. Das sind Wasserwanzen.
Garantiert. So, ich bin gespannt. Sag mir mal den lateinischen Namen.
Plea. Und zwar ist es jetzt Plea cryptica, ist die neue Art, die beschrieben worden ist. Und bislang gab es eine Art Plea minutissima. Ich finde, die sehen sehr lustig aus. Wie so kleine Geistchen oder so. Ich weiß es nicht. Du sichtest gerade.
Ja, wie süß. Ach, wie putzig.
Wenige Millimeter große Wasserwanzen. Mhm. Und die sind eigentlich in allen möglichen Gewässern vorhanden. Sind vor allem so ein bisschen davon abhängig, dass auch, wie bei sehr vielen, eigentlich muss man sagen, egal ob das bei Wasserinsekten grundsätzlich, wenn die Vegetation relativ dicht ist, dann kommen dort auch sehr viele unterschiedliche Arten an Wasserinsekten häufig vor. Und die mag das auch ganz gerne, wenn es so ein bisschen bewachsener ist in einzelnen Bereichen und jagt dazwischen dann auch. Ist ganz interessant. Ist ein
Was für ein cooler deutscher Name ist das denn? Der Wasserzwerg.
Wasserzwerg ist ja noch besser, ja. Ich kannte den Zwergrückenschwimmer dann irgendwie, aber Wasserzwerg ist natürlich wirklich gut.
Ein Wasserzwerg, wie geil.
Ja, und dieses Beispiel habe ich heute mal ausgewählt, weil die Art der Woche sollte heute mal eine kryptische Art sein.
Mhm.
Und zwar haben wir ja auch schon mal über die DNA-basierten Methoden gesprochen, die bei der Aufklärung von Biodiversität in den letzten Jahren helfen. Und hier ist es so, dass sich in der Vergangenheit Leute immer wieder mal so uneinig waren und gesagt haben, da gibt's irgendwie zwei Formen, die sich so ganz leicht unterscheiden lassen mit so ein paar Sachen. Und zwar kann man diese Art morphologisch aktuell nur anhand des männlichen Genitals unterscheiden.
Mhm.
Das ist so, dass das wie so ein Schloss-Schlüssel-Prinzip irgendwie dann funktioniert, evolutionär. Das heißt, die Arten können sich nur noch miteinander fortpflanzen und die nächstverwandten Arten schon nicht mehr, weil es leicht anders geformt ist. Und das ist hier quasi so, also die rechte Paramere, die wird dann hier quasi genutzt. Und die ist bei der einen Art ein bisschen breiter als bei der anderen. Das ist im Prinzip das ganze morphologische Merkmal. Mhm. Deswegen können sich die Leute die Makrozoobentos irgendwo bearbeiten müssen und haben die dann mal da drin jetzt ab dieser Veröffentlichung sehr freuen, weil einmal drauf gucken, um zu sagen, das ist der Wasserzwerg, reicht nicht mehr aus. Ja. Sondern man muss jetzt mühselig gucken, welche Wasserzwerge habe ich denn hier von den beiden vor mir. und muss die Tiere wirklich dann präparieren und die Genitalstruktur von den Männchen, insofern man welche findet, sich dann ansehen. Ja. Oder die Tiere barcoden, um dann zu gucken, wie ist dann der genetische Fingerabdruck so gesehen. Mhm. Und die Art wurde verifiziert über Barcodes zuerst. Und dann haben die aber auch das ganze Genom sequenziert von diesen beiden Tieren. Und man sieht auch bei dem ganzen Genom, dass die auch unterschiedlich viele Basenpaare zum Beispiel haben. Insgesamt sehr schöne Arbeit. Ich würde dir auf jeden Fall mal verlinken. Und da
habe ich das
Arbeit
richtig gesehen, dass das hier von der Zoologischen Staatssammlung in München.
Genau. Ja. Michael Raupach war der erste Autor.
Da habe ich lange gearbeitet, als ich Studierende war in München. Ja, nicht für ihn, aber Fall für die Fische in der Zoologischen Staatssammlung. Ja.
Ja. Sehr gut. Ja, ich finde es also
ja, spannend. So also, schön, dann werde ich da in Zukunft wohl auch nicht mehr einfach nur sagen können, Player.
Genau, das ist richtig. Einer von den beiden Wasserzwergen ist es in Zukunft.
Einer von den beiden Wasserzwergen.
Man muss dann herausbekommen, welche von beiden Arten. Ich schau mal, wenn dieser Artikel unter Creative Commons Lizenz ist, dann können wir das auch in Social Media teilen. Mhm. Ich glaube, der ist, glaube ich, Open Access unter Creative Commons läuft, ja, dann kann man die Abbildung daraus mal teilen. Wir verlinken aber diese Arbeit auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt auch eine deutsche Pressemitteilung dazu.
Ja, ich habe hier gerade eine. Ich kann
die können wir dann auch nochmal dazu packen.
Genau.
Und wenn ihr selbst Wasserzwerge mal entdecken möchtet, das funktioniert sehr gut, wenn man quasi sich so ein feines Teesieb oder Küchensieb oder sowas einfach kauft. Also da tun es auch die Kunststoffsiebe aus günstigen Läden, die das irgendwo verkaufen. Ansonsten gibt es auch diese feine Metallsiebe für die Küche, wo man irgendwie zum Beispiel so Puderzucker oder sowas irgendwie mit aussieben kann. Mit solchen Sieben kann man eigentlich ganz gut dann auch mal an einzelnen Tümpeln oder vielleicht an Gräben, Kleingewässer, die stark bewachsen sind oder so, wirklich mal die Wasserpflanzen runterdrücken und das Wasser abschöpfen und hat mit ein bisschen Glück auch die Player da drin. Und die kann man auch im Winter gut finden. Also das heißt, auch im Winterhalbjahr ist das möglich. Die kommen auch mit niedrigeren Wassertemperaturen klar. Und ich muss auf jeden Fall, jetzt wo ich das weiß, natürlich auch nochmal ein Foto machen von beiden Arten. Und das ist meine Challenge.
Ich hoffe, du präparierst vorher auch schön.
Die nächsten Mal. Das mache ich mit der Insektensammlung hier quasi, weil hier sind sehr viele aus der Vergangenheit drin und die müssen jetzt alle mal aufgeweicht werden.
Okay.
Und das zeigt auch nochmal, wie interessant eigentlich diese Sammlungen sind im historischen Kontext, weil hier aus den vergangenen Jahrzehnten halt ein paar von diesen Zwergrückenschwimmern drin sind, alle immer als Player Minutissima bestimmt. Ja. Und jetzt ist tatsächlich der Fall von einer kryptischen Art, die aufzeigt, es sind zwei Arten. Und jetzt muss quasi alles, was dazu publiziert wurde, jemals zur Biologie, zur Entwicklung, zur Lebensweise in Frage gestellt werden, weil es sich auf zwei Arten bezieht und die beiden Arten sich durchaus voneinander unterscheiden können. Und das zeigt eigentlich, wie anfällig Fakten und Wissenschaft dann auch wieder sind, sobald das sich im Prinzip einmal wendet so. Und alles an Grundlagenforschung, was da ist, bildet zwar eine Grundlage, aber nur noch für das Artenpaar. Und ab heute muss dann quasi dazu geforscht werden, wie sieht's jetzt bei den beiden Arten genau aus? Wo kommen die vor? Was sind die Nahrungspräferenzen? Unterscheiden die sich ökologisch? Genau. Und das passiert relativ häufig. Und dafür sind diese entomologischen Sammlungen immer interessant, um in die Vergangenheit zu gucken und dann aufzusplitten. Wer ist jetzt wer?
Ich bin gespannt, was du berichten wirst, wenn ihr aufgeweicht habt.
Jo.
Sehr gut, also eine spannende Art. Und ich muss sagen, dieses hoch aufgelöste Foto, so habe ich sie auch noch nicht gesehen. Also wir werden schauen, dass wir euch ein gutes Foto mit dazu liefern zu der Folge. Dann haben wir es für heute auch schon. Und wir können vielleicht noch mit einer Ankündigung abschließen. Und zwar werden wir oder haben wir uns überlegt, dass es so viele Themenbereiche gibt, wo es eigentlich mal total spannend wäre, jemanden zu hören, der Expertin auf dem Thema oder im Fachgebiet ist. Und ich freue mich ganz doll, dass wir in der nächsten Folge unsere erste Gästin begrüßen dürfen. Und zwar ist das Dr. Stefanie Hase vom Thünen-Institut für Ostseefischerei. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Wir hoffen, die Folge wird euch gefallen. Also ab nächstem Mal oder beim nächsten Mal dann mit Gast. Wir werden das immer mal wieder jetzt so einstreuen mit ein paar GästInnen. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge auch habt, dann ja, immer her damit. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
Genau, ich freue mich auch riesig darauf. Und genau, bei den Vorschlägen ist natürlich einfach immer gut, wenn ihr irgendwie merkt, das ist ein Bereich von biologischer Vielfalt, der interessiert mich besonders. Oder ihr denkt, Mensch, das ist ja schön, dass ihr eure Bereiche so gut abdeckt, aber ich habe viel zu wenig drin zur Vogelwelt. Ich habe viel zu wenig drin zu Amphibien und Reptilien. Ich habe viel zu wenig
Fledermäuse.
Drin zu Schleimpilzen. Ist vielleicht.
Ja.
Was weiß ich genau. Dann gibt es mit Sicherheit Leute, die sich dazu, die sich damit grundsätzlich gut auskennen. Und wir werden bei der Auswahl von unserer Seite her auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, dass wir wirklich einfach spannende Einblicke in unterschiedliche Forschungsfelder bekommt, ihr hier hautnah dann auch wirklich ja, ForscherInnen zu hören bekommt aus diesen Bereichen, genau. Die auch was aus der eigenen Forschung erzählen können und vielleicht auch so ein bisschen was über den eigenen Weg erzählen können.
Also wie eben, genau, und auch einfach unterschiedliche, nicht nur Werdegänge, sondern eben auch unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Endstationen, also Arbeitgeber zurzeit. Ne? Das ist ja, wir beide sind ja hier schon mit Freiberufler und Universitätsangestellt. Nicht gleich, aber gibt es natürlich auch nochmal andere Optionen. Und ja, als Arbeitsgruppenleiterin am Thünen-Institut wird Stefanie da sicherlich super tolle erste Einblicke in der nächsten Folge liefern können.
Ich habe mir auch schon was überlegt dafür.
Ja? Oh, ich bin gespannt.
Ja. Und zwar, wir haben ja immer die Art der Woche. Mich würde natürlich brennend interessieren, ob es irgendeine Art gibt, die unseren Gästen so gefallen hat oder so imponiert hat oder begleitet hat im eigenen Studium, in der eigenen Forschung oder sonst was, dass wir vielleicht dadurch auch mal ein paar Arten von einer anderen, aus einer anderen Sichtweise her kennenlernen. Und das wäre meine Frage. Ich weiß nicht, ob wir die Leute vorinformieren sollen oder ob wir die spontan damit überfallen. Ich denke,
also in dem Fall ist es vorher kommuniziert worden, damit die Gästin sich da auch drauf vorbereiten konnte.
Sehr gut. Dann, ja, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall auch immer eine gesicherte Art der Woche dabei.
Genau. Und es sind mal keine kleinen braunen Käferchen.
Das ist natürlich, ja, ich gleiche das dann in der Folge danach wieder aus.
Genau, genau. Also Thomas, dann ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und denkt daran, dass ihr uns überall eine Bewertung dalassen könnt, wo ihr uns findet. Wir freuen uns darüber sehr, freuen uns auch über Zusendungen, Kommentare und Korrekturanmerkungen, wenn irgendwas dabei ist.
Absolut.
Und genau, ansonsten erstmal euch einen guten Tag.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.